kann man sich noch austoben, das ist noch nicht so auserzählt. Und zum anderen war ich auch teilweise fassungslos. Also dass zum Beispiel die Sanitäter als Romanfiguren, zumindest in Deutschland, bisher keine Rolle spielen. Wenn man darüber etwas erfahren will, dann muss man halt RTL 2 Dokus gucken, die halt um 20.15 Uhr laufen. Da habe ich auch ein paar von geguckt. Ich finde, das erzählt viel darüber, von wem und für wen in Deutschland und wahrscheinlich auch in anderen Ländern Bücher geschrieben werden.
Willkommen zu einer neuen Folge Weiterlesen, eine Kooperation von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Franziska Walser und hatte mit dem Buch, um das es heute geht, ein ganz irritierendes Leseerlebnis. Es spielt nämlich bei mir in der Nachbarschaft in Kreuzberg, aber trotzdem in einer komplett anderen und mir völlig fremden Welt. Thorsten Nagelschmidt hat ein Buch über Menschen geschrieben, die in Berlin nachts arbeiten, während der Rest der Stadt schläft oder feiert. Wir lernen Menschen kennen, die die Stadt am Laufen halten, aber dafür wenig Aufmerksamkeit bekommen. Menschen, für die in der Corona-Krise der Begriff systemrelevant benutzt wurde. Wir begegnen unter anderem einer Rettungssanitäterin, einem Taxifahrer, einer Essenslieferantin und, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das systemrelevant ist, auch mehreren Dealern. Ein Buch mit vielen Handlungssträngen, die sich mal verbinden, mal knapp aneinander vorbeigehen. Ein Buch, für das Thorsten Nagelschmidt 3,5 Jahre lang gebraucht hat. Was vermutlich auch daran lag, dass er ausgiebig recherchiert hat. Auch nachts, als Tresenkraft in einem Billighostel, undercover sozusagen. Wir sind jetzt am helllichten Tag miteinander verbunden, am Telefon. Herr Nagelschmidt, als erstes würde ich gerne wissen, gab es denn eine Begegnung, entweder tags oder nachts, die Sie dazu gebracht hat, zu sagen, ich schreibe ein Buch über diese Nachtgestalten?
Die Polizisten standen, glaube ich, ganz am Anfang. Ich hatte da einen Polizisten kennengelernt und der hat mir noch einen anderen vermittelt und dann kam das so ins Rollen. Ich habe aber auch dann wirklich zum Ende hin noch sehr viel recherchiert, weil es da dann wirklich um diese kleinen Details ging, die mir wichtig sind.
Genau, das hören wir auch gleich in den Textstellen, die Sie lesen. Von dem Sortiment eines Drogendealers bis zu dem Notfallprotokoll bei den Sanitätern. Also es ist akribischst aufgeschrieben.
Ja, das hoffe ich. Also was mir viele Polizisten gleich am Anfang erzählt haben, war, dass die halt alle keinen Tatort gucken können, weil das alles so hanebüchen ist, diese Abläufe, das ist alles so unrealistisch, haben sie gesagt. Und das wollte ich natürlich vermeiden, und zwar nicht nur bei den Polizisten, sondern eben auch bei allen anderen Berufen. Und gleichzeitig ist es natürlich ein schmaler Grat, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass so eine Recherche akribisch wirkt, also dass sie dann dem Lesevergnügen so im Weg steht. Und es gibt es ja auch manchmal, dass man so Bücher liest, wo man irgendwie das Gefühl hat, der Autor oder die Autorin muss unbedingt beweisen, wie gut er oder sie sich auskennt. Und das kann dann auch unangenehm sein. Deswegen ging es halt, als ich das Buch fertiggestellt habe, zusammen mit meinem Lektor, auch ganz viel darum, dass man das halt so in so eine, ja, wie sagt man,
ja, dass es die Erzählung nicht erschlägt.
Genau, darum geht's, ja.
Und dazu gehört halt auch, also jetzt zum Beispiel an dem Polizistenbeispiel auch, ein Stück weit die Langeweile mitzuerzählen oder das Nicht-Passieren von Dingen.
Genau, das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil von vielen Jobs, nachts, tagsüber wahrscheinlich auch, aber gerade diejenigen meiner Protagonisten, die halt immer mit einem Partner oder einer Partnerin unterwegs sind, die gehen sich natürlich auch hart auf den Sack gegenseitig. Die verbringen vielleicht irgendwie mehr Zeit miteinander als mit ihren Partnern oder so. Und das sind halt die kleinen Sachen, die mich besonders interessiert haben. Also gar nicht so unbedingt nur irgendwie Informationen, was jetzt zum Beispiel bestimmte Medikamente bei den Sanitätern angeht, sondern natürlich auch, wie redet man eigentlich miteinander? Was ist so der jeweilige Slang oder der jeweilige Duktus der Figuren.
Es gibt auch diese sehr schöne Szene, wo so Türsteher sich die Zeit vertreiben und dann so ein Ratespielchen einfach mal gespielt wird über mehrere Seiten, weil das einfach diesen Leerlauf gibt und der miterzählt wird.
Genau, und ich glaube, dass man über diesen Leerlauf, das ist ein gutes Beispiel mit dem Ratespiel, da kann man halt wahnsinnig viel über die Figuren auch erzählen, über ihre Backgrounds, was sie so für Assoziationen haben, wie sie auf die Welt blicken. Die müssen gar nicht die großen, tiefschürfenden Gespräche immer führen, sondern das kann man sehr schön auch über das vermeintlich Banale erzählen manchmal.
Nochmal zu der Nacht. Sie sind ja auch Musiker. Sie sprechen jetzt gerade in Ihr Sängermikrofon der Band Muff Potter rein. Und Sie hatten auch mal ein Soloprojekt mit dem Titel Freunde der Nacht / Ruhe. Also ich weiß gar nicht, wie man es korrekt ausspricht. Sind Sie ein Freund der Nacht?
Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dem ganzen Ausgeh-Ding und vielleicht auch zu der Stadt Berlin.
Durch so ein langes in Berlin wohnen und einfach davon abgegessen sein, wie sich das bald an manchen Stellen der Stadt, also eben zum Beispiel in der Schlesischen Straße, wo das Buch auch spielt?
Ja, genau. Also das ist ja wahrscheinlich auch ein Kommentar zu diesem Mythos Berlin eben, zu diesem Mythos als laissez-faire Stadt, als Mekka der Rave-Kultur, da feiern alle nur, da arbeitet niemand, diese ganzen Legenden, dann dieser Claim, arm aber sexy, der natürlich einfach so ein Stadtmarketing-Claim ist, der so eine Idee darauf beschwört und das zieht halt ja angeblich irgendwie die kreativen Leute an und die ganzen Künstler und sowas. Ich glaube, dass das nicht stimmt oder dass es zumindest nicht die ganze Wahrheit ist. Also ich war zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen da Pfingsten, das hat ja groß die Runde gemacht, dieser Rave auf dem Landwehrkanal. Ich bin da wirklich zufällig vorbeigekommen, dachte, was ist denn da los? Und noch bevor ich überhaupt wusste, worum es sich handelt, ich habe da einen Blick drauf geworfen und ich habe gedacht, das ist einfach ganz stinknormaler Ballermann. Da wird dann nicht irgendwie Sangria aus Eimern getrunken, sondern irgendwie Clubmate mit Wodka und es läuft keine Schlagermusik, sondern es läuft Techno. Aber ansonsten war da einfach ein Haufen weißer Menschen aus der Mittelklasse, der es sich halt irgendwie auf relativ rücksichtslose Weise gut gehen lässt. Und das hat irgendwie nichts mehr mit irgendwie Subkultur zu tun.
Dazu passt jetzt ganz gut die Textstelle, die wir gleich hören. Da geht es um eine Pfandsammlerin. Das ist die älteste der, ich glaube, insgesamt 11 Figuren sind es ja, Ingrid?
Ich glaube, es sind 13.
Okay.
Genau.
Also wir lernen jetzt Ingrid kennen. Muss man noch was zu ihr wissen?
Na, Ingrid ist eigentlich Buchhändlerin oder Antiquarin. Sie betreibt einen schlecht gehenden Secondhand-Buchladen, den eigentlich nur Euphemisten und Romantiker noch Antiquariat nennen. Und geht nach ihrer eigentlichen Tätigkeit, geht sie abends noch Flaschen sammeln.
Und die Koordinaten jetzt in Zeit und Raum, also das ganze Buch spielt ja im März, an diesem Datum, wo Tag und Nacht gleiche sind, also wo genau 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht sind. Wo bewegen wir uns da ungefähr innerhalb dieser Nacht?
Also wir sind jetzt irgendwo in den frühen Morgenstunden, würde ich sagen, am Schlesischen Busch, in der Schlesischen Straße in Kreuzberg-Ecke Treptow. Und Ingrid ist jetzt schon eine ganze Weile unterwegs und macht jetzt da kurz Pause und überschlägt mal, wo sie jetzt eigentlich hier gerade ist und denkt ein bisschen über ihren Zugang zur Nacht nach.
Okay, hören wir mal rein.
Geschützte Grünanlage, Benutzung der Grünanlage auf eigene Gefahr, Hunde sind an der Leine zu führen. Mit steifen Gliedern lässt sie sich auf die Parkbank sinken. Sie lehnt sich zurück und streckt die Beine aus, den Blick westwärts gerichtet. Sie betrachtet die Szenerie wie ein Kunstdruck im Wartezimmer beim Arzt. Der Großteil der Ausgehmeile ist geschafft. Bei Joe Buck im Hostel war heute nicht viel zu holen, aber die Clubs haben sich gelohnt. Die Clubs lohnen sich meistens, besonders der eine mit dem freundlichen Türsteher, der sammelt immer schon mal vor. Auch ein seltsamer Beruf, Türsteher. Wie eine Figur aus einem russischen Roman des 19. Jahrhunderts. Der treue Diener, der die Schwelle bewacht. Ingrid mag die Nacht. Nachts sind alle so sehr mit sich selbst beschäftigt, mit ihrem Rausch und ihrer Balz und ihrer Selbstverwirklichung, dass eine Person mehr am Rand nicht weiter auffällt. Alle wollen sie ins Licht, auf die Bühne, in den Mittelpunkt. Ingrid nicht. Sie bleibt an der Peripherie, im Schatten. Dabei sein, ohne mitmachen zu müssen, Teilhabe, ohne teilzunehmen. Niemand spricht sie an, kaum jemand schaut ihr überhaupt mal ins Gesicht. Ein einziges Mal wurde sie von Jugendlichen verarscht, die im Park mit ihren leeren Flaschen wedelten und sie dann, als Ingrid sich näherte, feixend ins Gebüsch schleuderten. Ganz am Anfang war das, ein paar Wochen nach seiner Beerdigung, als die unaufhörlich auf sie einkrachenden Wände Ingrid abends immer öfter aus der Wohnung trieben. Aber so etwas machen sie im Laden auch. Bleiben draußen stehen, nehmen wahllos Bücher vom Tapeziertisch und werfen sie durch die Gegend. Der ganz normale Stahlbadpfann, so alt wie die Erfindung des Teenagers. Die Flaschen verbinden sie mit der Stadt. Hier draußen muss sie nichts darstellen, nichts beweisen und nichts verkaufen. Jede Flasche hat ihren exakten Wert. Es gibt die für 8, die für 15 und die für 25 Cent. Eine klare Sache, kein bisschen abstrakt, da weiß man, was man hat. Automaten falschen nicht. Es klopft kein Finanzamt an die Tür, um sich sein Teil abzuzwacken. Was sie hier macht, ist dem Staat völlig egal. Man lässt sie in Ruhe. Es ist gut, unsichtbar zu sein. Morgen Vormittag, wenn sie ihre Beute aus dem Laden geholt, einen Teil der Flaschen auf verschiedene Bioläden und Spätis verteilt hat und zu guter Letzt mit dem Löwenanteil den Automaten beim Rewe blockiert, da wird wieder gestöhnt und mit den Augen gerollt, weil da eine den Betrieb aufhält. Eine, die sich bereichert, die nichts schafft, sondern nur rafft. Dabei arbeitet sie ja nicht nur für sich. Sie arbeitet auch für die Bürger dieser Stadt. Sie ist der Geier, der das Aas wegschafft und den Müll wegräumt. Privater Aufräumdienst, Einsatzgebiet Kreuzberg 36. Sie erfüllt eine gesellschaftliche Funktion. Nicht, dass sie das jemals angestrebt hätte. Ingrid weiß, dass auch sie die Ideologie der Arbeits- und Leistungsgesellschaft verinnerlicht hat. Sie weiß, was mit protestantischer Ethik gemeint ist. Sie hat ihren Max Weber gelesen, Anfang der 80er an der FU, in einem wunderbar ziellosen Bummelstudium, bevor sie einsehen musste, dass die Dinge, die sie interessierten, sie niemals ernähren würden. Und welche Optionen hatte man schon als arbeitslose Soziologin? Taxifahren oder gebrauchte Bücher? Und Ingrid hatte keinen Führerschein. Sie zählt durch. Locker anderthalb Kinokarten jetzt. Eigentlich könnte sie aufhören. Andererseits ist auf ihrer Ladefläche noch Platz. Und was soll sie auch zu Hause, wo sie alles nur an ihn erinnert? Sie hat nach seinem Tod nichts in der Wohnung geändert. Wird sie in diesem Leben auch nicht mehr tun. 2 Kinokarten heute, und zwar Überlänge, zur Feier des Tages. Das wäre Rekord. Mach es, gute Frau. Sie schließt die Augen und saugt die Luft ein. Nur noch einmal kurz durchatmen, dann macht sie weiter. Die Rapper machen weiter, die Carsharing-Industrie macht weiter, die Gewerbetreibenden und Dienstleister machen weiter, das Stadtmarketing macht weiter, die DJs machen weiter. Die Preise steigen weiter, die Sterne sinken weiter. Die Füchse und Linden machen weiter, die Tagträume und die Nachtmare machen weiter. Der Mond geht auf und ab und immer wieder unter. Lichter werden gedimmt, Augen gewöhnen sich ans Dunkel. Luken gehen auf, versteckte Eingänge nur Eingeweihten bekannt. Elfenbeintürme im Souterrain, schummrig beleuchtete halbe Treppe hinter unscheinbaren Mauern. Die Kulissen machen weiter, die Sprühdosen machen weiter. Die Häuserwände flüstern unerhört vor sich hin, man sendet und empfängt, eine wortlose Grammatik, flinke Daumen huschen über Displays, man macht Zeichen, Zeichen an den Wänden, Zeichen auf der Straße, Zeichen in den Maschinen, die bewegt werden, Bewegungen in den Zimmern, durch eine Wohnung, wenn vorsichtig hinausgeschaut und gebangt wird, wie lange man noch bleiben darf. Wind weht alte Servietten über den großen grauen Laufsteg, wilde Gebüsche und Gras wachsen in den letzten Brachen der Stadt, wo schon die Bagger und die Kräne warten. Ein Bauzaun ist bunt gestrichen. An dem bunten Bauzaun wellen sich Plakate, zu einem Klumpen gebackene Makulatur. Der Bauzaun ächzt unter seiner Ladung. Die Plakate, Bauzäune und Klumpen machen weiter. Die Einkaufswagen machen weiter, die Scheinwerfer machen weiter. Überwachungskameras für alle, 15 Minuten Fame, das war einmal. Jetzt ist 24/7 rund um die Uhr. Die Häuserwände machen weiter, die Kieze machen weiter mit denen, die über das nötige ökonomische, soziale oder kulturelle Kapital verfügen. Es ist Freitagnacht oder Samstagmorgen, eine Frage der Einstellung. Sie erinnert sich an sich selbst und an die lange Strecke, die sie zurückgelegt hat auf den Asphaltstraßen dieser Welt. Einer Welt, in der bereits gesprochen wurde, als sie ankam. Auch die Bücher waren schon da. Trotzig machen sie weiter, wie auch alle Fragen und Antworten weitermachen, sich zu Gebilden türmen, nur noch von Spezialisten zu dekodieren. Die jeweiligen Zugehörigkeiten werden per Ausschlussverfahren ermittelt und festgelegt. Der Ekel macht weiter, die Metastasen machen weiter und das Wachstum, himmelwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Der öffentliche Raum macht weiter, sich zu parzellieren und zu verzwergen. Die unsichtbare Hand rülpst satt und zufrieden, wischt sich den Mund ab und sagt, the sky is the limit, bitte machen Sie weiter.
Thorsten Nagelschmidt, das Kapitel mit der Flaschensammlerin, das heißt Unter den Treppen. Und ich habe gehört in einem anderen Interview mit Ihnen, dass lange Zeit das ganze Buch so heißen sollte. Und jetzt ist es aber dieser ja schnörkellose, fast schon sachbuchartige Titel Arbeit geworden. Warum hat der denn dann das Rennen gemacht am Ende?
Ich glaube, weil er einfach knalliger ist und weil das auch ein schönes Wort ist, finde ich. Also mir gefällt es phonetisch, mir gefällt, wie es ausgeschrieben aussieht. Und ich glaube, dass, obwohl es so schnörkellos und einfach ist, dass da viele Emotionen dran hängen. Also Menschen reagieren darauf. Arbeit, das macht was mit einem. Da hat man irgendwie eine Beziehung zu. Man denkt vielleicht an die eigene Arbeit, mit der man sich identifiziert oder vor der man sich fürchtet oder die man verabscheut. Oder daran, dass man vielleicht keine hat oder mal wieder eine bräuchte. Oder also ich bin da jetzt wirklich sehr glücklich mit, auch in Verbindung mit dem Umschlag des Buches und dem Bild und eben auch diesem Bruch Berlin-Roman und Arbeit, das hat irgendwie bisher für viele gar nicht zusammengepasst. Und in diesem Bruch entsteht dann vielleicht was Interessantes.
Jetzt hier in dem Textbeispiel, was wir gerade gehört haben, da kommt ja auch die unsichtbare Hand vor. Das ist eine Anspielung auf die Wirtschaftstheorie, die sagt, wenn alle machen, was sie wollen, dann haben am Ende alle was davon, was natürlich längst widerlegt ist. Ist das mit dieser politischen Botschaft auch bei Ihnen gewollt gewesen, im Hintergrund gewesen beim Schreiben?
Ja, bestimmt irgendwo. Wobei das jetzt nicht mein Anspruch ans Schreiben ist. Also ich habe nicht die Herangehensweise, ich möchte diese oder jene Message rüberbringen, wie mache ich das jetzt am besten? Also das wäre ja so Agitprop. Das ist nicht mein Zugang, aber ich bin ein politischer Mensch und ich glaube, wenn man halt über Arbeit und Arbeitsbedingungen und das prekäre Leben von vielen Menschen in dieser Gesellschaft schreibt, das ist automatisch politisch, da kommt man überhaupt nicht drum rum und deswegen ist es für mich auch völlig in Ordnung, wenn das auch politisch gelesen wird.
Und das sind ja auch einfach spannende Geschichten. Das sind einfach Geschichten, wo man beim Lesen das Gefühl hat, so aha, habe ich so noch nie gelesen. Irgendwie Rettungssanitäter, Essenslieferanten, die kamen noch nie in einem Buch vor. Außer vielleicht Clemens Meyer hat manchmal noch solche Protagonisten.
Genau, da kann man sich noch austoben. Das ist noch nicht so auserzählt oder vieles davon ist noch nicht so auserzählt. Und zum anderen war ich auch teilweise fassungslos. Also dass zum Beispiel die Sanitäter als Romanfiguren zumindest in Deutschland bisher keine Rolle spielen. Also ich habe wirklich danach gesucht, ich habe nichts gefunden. Also wenn man wissen will, also den Alltag von Sanitätern in Großstädten oder auch in Kleinstädten oder wo auch immer, wenn man darüber etwas erfahren will, dann muss man halt RTL 2 Dokus gucken, die halt um 20.15 Uhr laufen. Da habe ich auch ein paar von geguckt. So, ne? Das ist halt schon interessant. Also das, was ja dann so als Trash-TV sozusagen verunglimpft wird, erzählt dann mehr als irgendwie die deutsche Gegenwartsliteratur. Und ich finde, das erzählt viel darüber, von wem und für wen in Deutschland und wahrscheinlich auch in anderen Ländern Bücher geschrieben werden.
Wir lernen gleich nochmal jemanden kennen, einen Dealer. Aber ich würde gerne noch über den Aufbau sprechen. Also Sie hätten sich ja sehr, sehr einfach machen können und sagen können, die Nacht beginnt, wir fangen mit dem Charakter an und dann geht's so weiter bis in den Morgen. Und so ist es ja eben nicht erzählt, sondern das springt in den Zeitebenen. Und ich hatte beim Lesen das Gefühl, Sie gehen eigentlich vor wie so ein Regisseur, der die Figuren dann auch mal wieder durchs Bild laufen lässt, eben bei anderen Figuren und dann am Ende führen Sie in so einer Art Showdown auch zusammen in der gleichen Straße, nämlich der Schlesischen Straße. Haben Sie sich da am Film orientiert?
Nee, ich habe es tatsächlich so geschrieben ursprünglich, wie Sie es gerade skizziert haben. Also es war chronologisch aufgebaut. Ich habe mich dabei sogar ein bisschen orientiert an einem Roman, den ich ganz toll fand, Manhattan Transfer von John Dos Passos. Das ist 1925 erschienen, großer Klassiker, der über 2,5 Jahrzehnte, glaube ich, geht und so das Wachsen und Werden dieser Metropole oder des Molochs New York City eben miterzählt. Über ganz, ganz viele Figuren, die teilweise auch auf Seite 100 wieder verschwinden und nie wieder auftauchen. Und das fand ich toll. Da waren so lose Fäden und die dann aber auch teilweise sich verbunden haben. Und ich dachte, sowas Ähnliches mache ich, aber eben verdichtet auf die 12 Stunden einer Nacht in Berlin. Und ich hatte eigentlich das fast komplette Buch schon so geschrieben. Also es fing halt an um 18.09 Uhr oder irgendwas mit dem Taxifahrer und dann kam die Sanitäterin rein und dann die nächste Figur und wieder der Taxifahrer. Der Türsteher kam dann halt erst in der Mitte des Buches rein, zu 0 Uhr ungefähr, wo seine Schicht beginnt. Und dann kam mir das selbst aber irgendwie ein bisschen mechanisch auf einmal alles vor und ich habe relativ spät im Schreibstadium alles umgeschmissen und eben jeder Figur ein eigenes Kapitel gegeben und dann gemerkt, also dass manche Sachen halt auch nicht mehr funktionierten, die ich mir irgendwie so mühsam vorher zusammengebaut hatte, auf die man dann halt verzichten muss und andere Sachen aber irgendwie ganz toll anders auch funktioniert haben und dass sich teilweise so richtige Cliffhanger ergaben. Nur beim Taxifahrer hat mich das nicht überzeugt, Deswegen fährt der jetzt in einzelnen Kapiteln eigentlich so einmal durch das Buch oder durch die Nacht.
Ja, und das ist das, was die große Lust beim Lesen ausmacht, dass man die Leute einmal kennenlernt in dieser Subjektive und dann nochmal von außen sieht, wenn sie nämlich im Leben von jemand anderen vorkommen. Man ist da als Leser auch stark beteiligt, finde ich, in diesem Enträtseln von diesen Abläufen.
Ja, das finde ich schön, wenn das passiert. Ich habe ja auch immer so eine radikal subjektive Perspektive gewählt. Es gibt zwar nur einen Ich-Erzähler, aber wir sind ja so in der sogenannten Camera-Eye-Technik, nennt man das, glaube ich, beim Film, sehr nah dran an den Personen. Also nicht nur in ihrer Sprache, sondern auch in ihren Gedanken. Wir sehen, hören, schmecken, riechen immer das, was die jeweilige Figur sieht, hört, schmeckt und riecht. Und wenn diese Figur dann halt ein paar Kapitel weiter wieder auftaucht, aber diesmal aus dem Blickwinkel einer anderen Person, dann wird sie vielleicht auf einmal ganz anders dargestellt und man sieht sie völlig anders, als man sie irgendwie vorher eingeschätzt hatte oder entdeckt noch andere Facetten an der Figur. Und das finde ich eigentlich, also ich hoffe, dass mein Buch das leistet, weil es das ist, was ich an Literatur toll finde, wenn ich eben nicht immer auf Nummer sicher gehen kann, sondern mir vielleicht Urteile bilde und die dann auch selbst wieder hinterfragen muss.
Jetzt lernen wir einen der beiden Dealer kennen, den glamouröseren der beiden. Felix heißt der. Von den Koordinaten würde ich jetzt mal sagen, es ist eher Anfang der Nacht in einer heruntergekommenen Kreuzberger Wohnung wahrscheinlich. Stimmt das so?
Ja, das passt.
Okay.
Auf einer Party lernte er seinen ersten Ticker kennen. Der gab ihm seine Nummer. 2 Tage später rief Felix ihn an. Ich will Pillen, größere Menge. Und der Vogel hat sich tatsächlich mit ihm verabredet. Sie haben sogar noch über den Preis diskutiert, am Telefon. Das sollte jetzt mal einer mit Felix machen. Danke, tschüss, schönes Leben noch, du Pfeife. Der Typ gab ihm 10 Pillen für 35 Euro. Dann hat Felix irgendwann mal 100 Pillen genommen und in Clubs verkauft, an den erweiterten Freundeskreis. Sie waren eine Gruppe Jungs, eine kleine Gang, die zusammen vertickt hat. Der eine Speed, der andere Koks, einer Keta und Felix war halt der mit den Pillen. Man musste nur vor den Klos rumlungern und druff genug aussehen, dann kam die Kundschaft ganz von alleine. Ums Geld machen ging's dann auch gar nicht. Er wollte das Leben ficken. Oder dass das Leben ihn fickt. Aber in schön, in gut, in wild. Er hat Pillen geschmissen, gekokst, Ketamin gezogen, zum ersten Mal Acid probiert und GHB. In der sozialen Hierarchie der Feierszene stand er bald weit oben, auf einer Stufe mit den DJs oder noch darüber, und dann kamen auch die Frauen. Vorher hat ihn ja keine mit dem Arsch angeguckt. Immer war er nur das lange Elend vom Dorf gewesen und auf einmal hing sie an ihm wie die Kletten. Er fühlte sich gut. Er sah auch gut aus. Seine halbe Jugend hatte er sich nach den Mahlzeiten den Finger in den Hals gesteckt. Dank seiner Drogendiät war das nicht mehr nötig. Auf GHB wurde er zum richtigen Ficker. Einmal ist er halbnackt auf einer Tanzfläche zu sich gekommen, verkeilt in einer vampiresken Fremden, drumherum lauter Verschallerte, die die beiden anfeuerten. Ein herrliches Sündenbabel. Vom Es, Ich und Über-Ich blieb nur noch das Es übrig. Fressen, tanzen, saufen, ficken und dann weiterballern. Er war der süße Feierflix mit dem 1A Sprengstoff auf Tasche. Genau der süße Feierflix, der manchmal immer noch gerne wäre. Aber ist halt vorbei, denkt er, während er auf seiner Gummipizza rumkaut und Kerstins Freundin seine beiden Koksorten erklärt. Barcelona ist wie der FC Barcelona, Bio-Koks, 120 das Gramm, spult er wie auf Autopilot sein Programm ab und hält die Tütchen ins Licht. Das Barcelona sieht aus wie Mehl, richtiges Blow, geiles Zeug, es fasziniert ihn noch immer. Das Hollywood hingegen hat was von Schieferplatte. Damit kann man Leute beeindrucken, die nicht so viel Ahnung haben. Es kostet nur 100 und schmeckt leicht aromatisiert. Genau so, wie die meisten Menschen sich Koksgeschmack vorstellen und wünschen. Plastic Surgery Koks, Hollywood halt. Das glitzert wie der Sunset Strip um Mitternacht, führte das Verkaufsgespräch in die Zielgerade. Und da hat sich Kerstins Freundin auch schon entschieden. Natürlich für das Hollywood, hätte er ihr auch gleich sagen können. Richtig viel abgeworfen hat es am Anfang nicht. Dafür hat er selbst so viel weggezogen, ein ganzes Jahr lang 4 oder 5 Tage die Woche. Eines Abends hat er sich vor den Spiegel gestellt und gesagt, Junge, du musst das in den Griff kriegen, sonst kannst du nicht verkaufen. Und von da an nur noch am Wochenende geballert, dann allerdings auch exzessiv. Anfangs hat er das Speed noch gestreckt mit billigem Backpulver. Aus 10 Gramm schlechtem Speed hat er 20 Gramm richtig mieses Speed gemacht. Es war wirklich eine Frechheit, man hätte es ihm um die Ohren hauen sollen. Koks hat er nur einmal verschnitten mit Milchpulver, aber das brachte nichts, er wollte ja zufriedene Kunden. Also hat er das Gepansche sein lassen und einfach einen höheren Preis verlangt. Er wollte kein Billigdealer sein. Er war immer ein Dealer mit Stil. Gute Ware zu vernünftigen Preisen, kein Geramsche, kein Rabatt. Er hatte zwei Quellen. Ralf lernte er über eine Frau kennen, mit der er mal abgestürzt war. Ralf machte das so nebenher, hätte man nie vermutet, wenn man ihn sah. Zudem musste er mal hinfahren, gutbürgerliche Wohngegend Wilmersdorf. Mit der Bahn hin, mit dem Taxi zurück, in der Tasche 1 Kilo Speed und 300 Pillen. Der andere, Fadi, hat's immer selbst vorbeigebracht und schließlich die gute Koks-Connection hergestellt. Spitzenware, ähnlich dem Hollywood, das Felix jetzt für Kerstins Freundin in ein Tütchen schaufelt. Fadi war sein Captain, zu dem hat er aufgeschaut. Auch wegen dem Schutz, den Fadi ihm anbot. Wenn irgendwas ist, sag Bescheid, dann komme ich mit 2 Inkasso-Kanacken vorbei und räume auf, meinte er mal zu Felix. Vor 2 Jahren wurde Fadi tot in seiner Wohnung gefunden, Herzstillstand. Damals war Felix gerade mit Lisa zusammen. Lisa mochte das mit dem Deal nicht, obwohl sie selbst eine koksgeile Feiermaus war und natürlich nie zahlen musste. Eines Abends hat er ihr die Frage aller Fragen gestellt. Was hältst du moralisch davon, was ich tue? Lisas Antwort: Du machst Profit aus dem Elend anderer Menschen. Das trifft ihn immer noch, weil er immer ein fairer Dealer war. Er hat nie Leute angefixt. Naja, vielleicht schon. Klar hat er Leute angefixt, aber nie, um sie auszubeuten, sondern weil er das alles geil fand und teilen wollte. Lisas Satz hat ihn damals eher trotzig gemacht. Nachdem sie ihn wegen der Tickerei verlassen hatte, definierte er sich extra darüber: Ich bin Drogendealer.
Thorsten Nagelschmidt mit einer Passage aus seinem Buch Arbeit. Und wir machen jetzt aus unserem Duo ein Trio. Für die letzte Gesprächsrunde dazu kommt Thorsten Dönges vom LCB, noch ein Thorsten also, den wir hier in der Reihe weiterlesen, nicht nur wegen seines literarischen Sachverstandes schätzen, sondern auch, weil er immer so ein idyllisches Vogelzwitschern durch die Telefonleitung vom Wannsee mitbringt. Herr Dönges, als erste Frage würde ich von Ihnen gerne wissen, wir haben schon ein paar Figuren kennengelernt, den Dealer, die Pfandsammlerin zum Beispiel. Hat denn eine von diesen insgesamt 13 Charakteren, wir haben das gerade nochmal nachgezählt, Ihr Herz ganz besonders erobert?
Ich finde genau die Fülle an Figuren halt, das ist das Spannendste. Also mir ging es wirklich so, das Tempo ist ja unglaublich hoch bei diesem Buch und ich fand es aber gerade toll, immer wenn ich gerade mich so mit einer Figur solidarisiert habe oder ihr besonders nah war, dann bricht es ja ab und ganz oft auch mit so einem Spannungsbruch oder so einem Cliffhanger. Und das fand ich dann ziemlich toll, dass ich da immer wissen wollte, huch, wo kommt denn jetzt das nächste Kapitel, wo ich wieder dieser Figur begegnen kann? Das sind Figuren, die mir einfach sehr, sehr nahe gekommen sind. Aber insgesamt war das im Buch. Also das gilt für die Späti-Inhaberin und die Flaschensammlerin und Antiquariatsbesitzerin mindestens genauso.
Herr Nagelschmidt, Sie müssen natürlich neutral bleiben als Autor. Sie dürfen gar keine Lieblinge haben, nehme ich an.
Nee, das wäre natürlich so, als würde man unter seinen Kindern so offiziell den Liebling auswählen. Das geht natürlich nicht. Was mich am meisten, glaube ich, am Schreiben interessiert, sind Sprache und Sound.
Ja, ich finde das mit der Sprache auch, da wollte ich noch drüber reden, jetzt mit unserem geballten literarischen Sachverstand zu dritt. Weil ich hatte natürlich im Hinterkopf beim Lesen, Sie sind Musiker. Und dann hatte ich auch das Gefühl, jede Figur hat so einen eigenen Sound. Und die eine ist die Basslinie. Und jede klingt anders und die eine hat diese lateinamerikanischen Flüche und der andere hat diesen Taxifahrer-Slang. Dieser Klang ist wirklich sehr spezifisch für jede Figur, hatte ich auch das Gefühl.
Dass halt meine Figuren, glaube ich, ein verbindendes Element ist, die zeichnet eine große Street-Smartness aus. Also das sind Leute, die wissen sehr genau, was sie da tun und wie sie sich so bewegen in dieser Stadt und in dieser Nacht. Und das muss sich natürlich in ihrer Sprache, muss das natürlich, damit es irgendwie glaubwürdig ist, muss sich das irgendwie sprachlich dann da auch spiegeln.
Ich fand da ganz toll, das ist ja, wenn wir im Gespräch sind mit Leuten, dann verwenden wir alle irgendwelche Redensarten und verwenden sie auch falsch und wissen aber trotzdem, was gemeint ist. Und das kommt an mehreren Stellen im Buch vor. Also zum Beispiel, es gibt diese eine Stelle, da sagt jemand, wo gearbeitet wird, fallen Hobel. Es heißt ja eigentlich, wo gehobelt wird, da fallen Späne, aber man weiß natürlich sofort, was gemeint ist. Und das klingt wirklich, als hätte da jemand ein Band eingeschaltet und ganz genau die richtigen Leute in den richtigen Momenten aufgenommen.
Auf jeden Fall natürlich ein Berlin-Roman. In vielen Kritiken steht der erste Berlin-Roman dieses Jahrzehnts, jetzt ist das Jahrzehnt natürlich auch noch sehr jung, ein Berlin-Roman oder ein Berlin-Ernüchterungsroman?
Ich wusste natürlich, dass das kommen wird und dieses Label Berlin-Roman, das ist ja auf eine Art auch abschreckend, weil man da vielleicht an andere Bücher denkt, also zumindest jetzt, was den zeitgenössischen Roman angeht, denkt man wahrscheinlich irgendwie an die sogenannten Young Urban Professionals, über die man dann immer so viel liest, und das sollte mein Buch natürlich nicht sein. Ich hoffe, dass es halt über diese Stadt hinaus etwas über die Gesellschaft und über die Menschen in dieser Gesellschaft erzählt, was auch irgendwie in Frankfurt oder Göttingen oder irgendwo in der Märkischen Schweiz eine Relevanz hat. Ich freue mich natürlich immer, wenn dieses Buch eben nicht darauf reduziert wird, dass es halt in Berlin spielt.
Aber es ist ja tatsächlich gar nicht ein großes Berlin-Panorama, sondern es ist ja wirklich ein kleiner Teil der Stadt. Es ist auch noch zufällig der Teil Berlins, wo ich lebe. Und da fand ich es halt toll, dass ich mit dem Buch mal viel näher reingehen konnte, tatsächlich auch in Wohnungen. Das ist ja dieser Trick, also dann auch eine Polizeistreife zu begleiten, Rettungssanitäter zu begleiten, die in die Wohnungen reinkommen. Das ist tatsächlich das Verblüffendste, fand ich, wie genau das recherchiert ist.
Nochmal die Infos zu dem Buch, um das es heute ging, hier in Weiterlesen. Arbeit von Thorsten Nagelschmidt, erschienen vor kurzem im S. Fischer Verlag. 334 Seiten für 22 Euro. Ein guter Begleiter für die langen, lauen Sommerabende und die kurzen Sommernächte. Das war Weiterlesen. Die Lesebühne zum Hören in Kooperation von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Die nächste Folge gibt es am kommenden Donnerstag. Da spricht meine Kollegin Natascha Freundl mit Volker Silaw über seinen Gedichtband Barfuß vor Penelope. Alle früheren Ausgaben von Weiterlesen finden Sie in der ARD-Audiothek und auf iTunes, wo Sie den Podcast auch abonnieren können. Mein Name ist Franziska Walser. Bis zum nächsten Mal.